zweite Lesung am heutigen Sonntag befindet sich im ersten Buch der Könige, Kapitel 8, Abvers 54. 1. Könige 8, die Verse 54 bis 61. Erste Könige 8, Abvers 54. Und es geschah, als Salomo dieses ganze Gebet und Flehen vor dem Herrn vollendet hatte, da stand er auf von seinem Platz vor dem Altar des Herrn, wo er gekniet hatte, seine Hände zum Himmel gebreitet. Und er trat hin und segnete die ganze Gemeinde Israels mit lauter Stimme und sprach: Gepriesen sei der Herr, der sein Volk Israel Ruhe gegeben hat, ganz wie er es verheißen hat. Von allen seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose geredet hat, ist nicht ein einziges Wort dahingefallen. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und ziehe seine Hand nicht von uns ab. Er wolle unser Herz zu ihm neigen, dass wir in allen seinen Wegen wandeln und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechte halten, die er unseren Vätern geboten hat. Und möge diese meine Worte, die ich vor dem Herrn erfleht habe, gegenwärtig sein vor dem Herrn, unseren Gott, bei Tag und bei Nacht, dass er Recht verschaffe seinem Knecht und Recht seinem Volk Israel Tag für Tag. Damit alle Völker auf Erde erkennen, dass er der Herr Gott ist und keiner sonst. Euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, dass ihr in seinen Satzungen wandelt und seine Gebote bewahrt, wie an diesem Tag. Mit diesem Abschnitt sind wir in einem der größten Ereignisse Israels, vielleicht sogar das wichtigste Ereignis, das größte Fest, was Israel je gefeiert hat, nämlich die Tempeleinweihung. Wir wissen aus 2. Samuel 7, dass David schon dieses Verlangen hatte, dem Herrn ein Haus zu bauen, dass er der Bundeslade einen besseren Ort schaffen wollte. Er sagt: Siehe, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade des Herrn wohnt unter Teppichen. Doch Gott hatte diesen Wunsch David verwehrt und hat ihm aber die Verheißung und die Zusage gegeben, dass sein Sohn diesen Tempel bauen darf, dass sein Sohn das Haus des Herrn bauen darf. Ein weiter wichtiger Grund, warum es ein großes Fest für Israel ist, finden wir dann in 5. Mose 12, da werden wir später noch drauf eingehen. Dort verspricht Gott seinem Volk, dass er sich einen Ort erwählen wird, an dem er angebetet werden will. Ein Ort, wohin Israel hinpilgern soll, zu dem Israel hin anbeten soll. Und dieser Ort wurde Jerusalem, dieser Ort wurde jetzt der Tempel. Salomo hatte also nicht nur das Vorrecht, der Lade des Herrn ein Haus zu bauen, er hatte sogar das Vorrecht, den erwählten Ort der Anbetung für sein Volk zu errichten. Wir sehen dann, wie Gott diesen Ort bestätigt, wenn wir in die Verse zuvor, in die Verse 10 und 11 schauen, da heißt es: Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Wir sehen also, Gott selbst hat diesen Ort als seinen Ort, seine Wohnung bestätigt. Diese ganze Tempeleinweihung war also ein ganz besonderes Fest, von Gott selbst auch sich dort präsentiert hat und mit seiner Herrlichkeit in den Tempel eingezogen ist. Und zugleich war es ein besonderes Fest, weil dieser Ort das Volk zum Volk gemacht hat. Dies war der Ort, wo das Volk hingehen konnte, um Gott anzubeten. Sie hatten zwar vorher die Stiftshütte, aber es war immer noch ein Zelt, es war immer noch ein Überbleibsel aus der Wüstenwanderung, kann man sagen. Nicht der Ort, den Gott letztendlich haben wollte zur Anbetung. Und in diesem Bericht über das wichtigste Ereignis Israels ist interessant, was Salomo macht. Er kniet nieder vor dem Altar Gottes und betet. Es ist interessant, weil, dass die Herrlichkeit in den Tempel einzieht, wird in einem Nebensatz, in einem Vers erwähnt. Und das Gebet Salomos, was danach kommt, erstreckt sich über 32 Verse. Also diese Geschichte über die Tempeleinweihung legt wirklich Wert auf dieses Gebet Salomos. Und danach tritt Salomo auf und segnet das Volk. Und das ist der Abschnitt, den wir heute betrachten wollen. Und in diesem Abschnitt präsentiert uns Salomo 1 die Größe Gottes. Die Größe Gottes in der Vergangenheit und die Größe Gottes, wie sie in der Gegenwart sich präsentieren soll und wie sie sich in der Zukunft präsentieren soll. Und er zeigt uns dabei drei Punkte und deswegen heißt die Predigt: Gottes Größe erweist sich in Treue, Veränderung und Gerechtigkeit. Gottes Größe erweist sich in Treue, Veränderung und Gerechtigkeit. Und wir wollen anfangen, uns mit der Treue zu beschäftigen, also mit dem ersten Punkt: Gottes Größe erweist sich in Treue. Und wir lesen in den Versen 54 bis 56. Und es geschah, als Salomo dieses ganze Gebet und Flehen vor dem Herrn vollendet hatte, da stand er auf von seinem Platz vor dem Altar des Herrn, wo er gekniet hatte, seine Hände zum Himmel gebreitet, und er trat hin und segnete die ganze Gemeinde Israels mit lauter Stimme und sprach: Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, ganz wie er es verheißen hat. Von all seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose geredet hatte, ist nicht ein einziges Wort dahingefallen. Salomo hatte zu Gott gebeten und das Inhalt des Gebetes war die Bitte um Gottes Gnade. Und nach dieser Bitte steht er auf und segnet das Volk und er beginnt diesen Segen, wie könnte es anders sein, mit einem Lob. Er sagt: Gepriesen sei Gott. Gepriesen sei Gott. Und er dankt Gott letzten Endes für die Treue. Das ist interessant, wenn wir uns überlegen, dass das mitten in der Tempeleinweihung ist. Also das ganze Volk ist versammelt zu einem großen Haus. Salomo hat extra ein Jahr gewartet nach der Fertigstellung, um das Volk zu einem Fest, wo sie sowieso nach Jerusalem gekommen sind, nämlich zum Laubhüttenfest, um das Volk dort zu sammeln, um alle Führer des Volkes zu haben, um alle Priester, alle Leviten in Jerusalem zu haben, zur Tempeleinweihung. Und was Salomo macht ist, er dankt nicht für den Tempel, sondern er dankt für die Ruhe, die Gott dem Volk gegeben hat. Das Wort, was wir hier finden für Ruhe, wird oft im Gegensatz zur Wüstenwanderung verwendet, also zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitraum, wo das Volk keine Ruhe hatte, wo das Volk keinen Frieden hat, wo es umhergewandert ist, wo es abends die Zelte aufgeschlagen hat und am nächsten Tag teilweise schon wieder aufgebrochen ist, um zum nächsten Ort zu reisen. Und das ist auch etwas, was den Menschen letzten Endes innerlich kennzeichnet, diese Unruhe, die Getriebenheit, die Suche nach etwas Festen, was durch unsere Gesellschaft mit Medien, die einen nur noch mit Halbwahrheiten überschwemmen bis Lügen gesteigert wird. Also der Mensch sucht immer irgendwo Halt, er ist getrieben, aber er findet es nicht. Und Augustin hat einmal gesagt: Unser Herz ist unruhig, bis Ruhe findet, o Gott, in dir. Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet, o Gott, in dir. Das ist es, was das Wort Gottes verheißt, was Gott auch dem Volk Israel verheißen hat. Die Ruhe bei Gott selbst, die Ruhe in Christus. Das heißt nicht, dass es eine Traumwelt sein wird hier auf Erden, wo alles schön rosa ist und wo wir keine Probleme mehr haben. Wir werden immer noch mit Leid zu kämpfen haben und wir werden immer noch hier und dort ein aufgewühltes Herz haben. Aber das Entscheidende ist, dass wir Frieden mit Gott erhalten haben, dass wir Frieden mit unserem Schöpfer haben, dadurch, dass Christus bereit war, uns zu versöhnen mit Gott. Und was wir auch wissen, ist, dass nach dieser Welt eine ewige Sabbatruhe kommen wird, in die wir eintreten werden, wie es uns der Hebräerbrief sagt. Eine Ruhe, die wir uns wahrscheinlich nicht mal vorstellen können, einen richtigen Frieden, den wir haben werden. Was der Predigttext hier macht an dieser Stelle, ist uns die Zusage geben. So wie Israel die Ruhe erhalten hat, die Gott ihnen verheißen hat, so wird auch Gott uns die ewige Sabbatruhe geben und die Ruhe in Christus, weil keines seiner Worte dahingefallen ist und keines seiner Worte dahinfallen wird. Christus sagt einmal: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bestehen in Ewigkeit. Das ist es, wofür Salomo hier dankt. Wenn wir in 5. Mose jetzt schauen, 5. Mose 12, Vers 10, dann sehen wir, wie Gott dort schon die Ruhe verheißt. Wie er in diese ganze Verheißung zum Tempel auch die Verheißung auf die Ruhe mit einbettet. Und da heißt es dann in Vers 10: Ihr werdet aber über den Jordan ziehen und in dem Land wohnen, das euch der Herr, euer Gott, zum Erbe geben wird. Und er wird euch Ruhe verschaffen vor all euren Feinden ringsrum. Und ihr sollt sicher wohnen. Wir sehen dann später in 1. Könige 5, wie diese Ruhe unter Salomo eingetreten ist. Wie diese Ruhe ringsrum von den Feinden geschaffen war. Das Interessante ist, dass diese Ruhe wirklich mit der Verheißung auf den Tempel gemacht wird. In 5. Mose 12, Verse 4 und 5 lesen wir, er soll dem Herrn, euren Gott, nicht auf diese Weise dienen, das heißt, wie es die Heidenvölker davor in dem Land gemacht haben, sondern an dem Ort, an dem der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, damit er dort wohne. Da sollt ihr ihn suchen und dahin sollst du kommen. Später in Vers 11 sagt er direkt nach dieser Verheißung auf die Ruhe, und so soll es sein, an dem Ort, den der Herr, euer Gott, erwählt, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, dorthin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, euren Zehnten und das Hebopfer von eurer Hand und alle eure auserlesenen Gelübdeopfer, die ihr dem Herrn geloben werdet. Wir sehen also, dass der Tempel selbst die Bestätigung für die Ruhe ist, die Gott seinem Volk verheißen hat. Gott verheißt seinem Volk Ruhe und er verheißt ihnen zugleich den Ort, wo sie ihn anbeten sollen. Und diese Ruhe und der Frieden, also die Ruhe von der Wanderung und der Frieden gegenüber den Feinden, dieser war schon im Land. Und jetzt ist eben auch der Tempel errichtet worden. Und der Tempel ist nicht einfach nur ein schönes Haus, um Gott zu repräsentieren, was schön vergoldet ist, sondern der Tempel ist ein Ort fürs Volk, wo das Volk zusammenkommt, um Gott anzubeten, wo das Volk kommt, um die Opfer zu bringen, wo Gott selbst verheißen hat zu wohnen, wo er seinen Namen wohnen lässt. Das ist auch der Grund, warum wir im Neuen Testament keinen Tempel mehr finden für die Gemeinde, warum wir als Gemeinde keinen Tempel mehr brauchen, weil die Gemeinde selbst der Ort der Anbetung geworden ist. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir vor Gott kommen und ihm unser Leben als Opfer bringen. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir Gott verherrlichen und Gott alle Ehre geben. Und darin zeigt sich letzten Endes Gottes Treue auch im Neuen Testament. Gott hat seinem Volk einen Ort verheißen, wo sie ihm anbeten werden. Und dieser Ort war im Alten Testament der Tempel und ist seit dem Neuen Testament die Gemeinde Jesu Christi. Was interessant an diesem Predigttext ist, dass dieser Zusammenhang hergestellt wird von Ruhe und von Anbetung. Und das sehen wir in der Geschichte Israels immer, wenn das Volk Gott vergessen hat, wenn es Gott nicht mehr angebetet hat, wenn es ihren eigenen Dingen nachgelaufen ist, hat die Ruhe gefehlt. Ich denke, das sehen wir auch in unserem eigenen Leben, dass wenn wir unruhige Zeiten haben, dass unser Gebetsleben oft vernachlässigt wird oder zu kurz kommt oder vielleicht zu spät kommt, dass wir uns irgendwann dann einfällt, ich könnte auch mal beten. Aber dass wenn wir uns Zeit nehmen zum Bibellesen, wenn wir Zeit nehmen zum Beten, dass dann auch oft unser Alltag vielleicht genauso stressig ist, aber wir ihn aus anderer Perspektive sehen. Dass wir ihn vielleicht ruhiger angehen und gelassener angehen. Deshalb kann Salomo hier auch für die Ruhe danken, weil er weiß, durch diesen Tempel hat Gott seinem Volk Ruhe verschafft. Einen Ort geschaffen, wo sie runterkommen können von allem Alltag, von all der Geschichte, die hinter ihnen liegt und Gott anbeten können und ihm alle Ehre geben können. Und indem er für diese Ruhe dankt, dankt er letzten Endes für die Treue Gottes, die er hier erwiesen hat. Die Treue nämlich, den Ort dem Volk zu geben, den er verheißen hat. In der Ruhe zeigt sich letzten Endes Gottes Treue. Und weil Salomo weiß, dass Gott treu ist, weil er weiß, dass Gott zu seinen Verheißungen steht, kann er auch die Bitte hervorbringen, die wir in Vers 57 lesen. Wo es heißt, der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und ziehe seine Hand nicht von uns. Der Herr sei mit uns, wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Salomo fordert hier quasi das Volk auch auf, sich zu erinnern, wie treu Gott schon in der Vergangenheit war. Durch die ganze Wüstenwanderung hat Gott das Volk getragen. Es sind keine Kleider kaputt gegangen, es sind keine Sandalen kaputt gegangen. Das Volk hat nie Hunger leiden müssen oder nie wirklich Durst leiden müssen. Gott war treu zum Volk. Genauso soll er das Volk jetzt nicht verlassen. Man könnte besser sagen, verwerfen. Das Wort hat eine Bedeutung von den Feind zu Boden strecken, niederwerfen. Also die Bitte, die Salomo hier äußert, ist die Bitte, dass Gott sich nicht gegen das Volk wendet, sondern beim Volk bleibt. Man sieht später im Alten Testament oft, dass es so aussieht, als hätte Gott das Volk verlassen, aber es war nie der Fall. Dass das Volk aus dem Land vertrieben wird, dass das Volk verschleppt wird, dass das Volk schwere Gerichte erleiden muss. Aber Gott hat das Volk nie verlassen, sondern Gott hat das Volk immer gezüchtigt. Er hat es immer noch geliebt als sein Sohn, als sein Kind. Genau darum bittet Salomo, dass Gott diese Treue beibehält, dass Gott weiter so treu bleibt, wie er treu war. Und er kann es tun, er kann darum bitten, weil er weiß, dass Gott treu ist, weil er es erwiesen hat im Tempel. Und auch wir können wissen, dass Gott treu zu uns ist, weil diese Treue letztendlich in Christus bestätigt hat, weil er in Christus uns erlöst hat auf ewig. Wir sehen also, dass Salomos erste Bitte, Salomos erster Segenswunsch, dieser Wunsch nach Treue Gottes ist. Dass Gott weiterhin treu ist, vielleicht auch, dass das Volk sich dessen weiterhin bewusst ist, diese Treue Gottes vor Augen zu haben. Daraus folgt letztendlich, aus dieser ersten Bitte folgt die zweite Bitte, die wir in Vers 58 lesen, wo es heißt, er wolle unser Herz zu ihm neigen, dass wir in allen seinen Wegen wandeln und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechte halten, die er unseren Vätern geboten hat. Der zweite Punkt der Predigt, Gottes Größe erweist sich in Veränderung. Was wir im Alten Testament immer wieder sehen, ist, dass Gott treu ist, aber das Volk ist untreu. Gott steht zum Volk, aber das Volk macht, was es will. Das Volk schafft sich seine eigenen Götter, das Volk schafft sich seine eigene Religion und denkt, es wäre fromm, aber verlässt eigentlich Gott. Diese Geschichte Israels und auch dieser Vers 58 lehrt uns, dass Gott es tun muss, dass Gott das Herz des Menschen wenden muss, dass der Mensch nicht dazu in der Lage ist, die Gebote und Satzungen zu halten, dass der Mensch es nicht schafft, auf den Wegen Gottes zu laufen, zu wandeln. Gott muss es sein, der das Herz verändert. Er muss es sein, der das Herz zu sich neigt, wie Salomo es sagt. Salomo bittet darum, damit das Volk dazu in der Lage ist, Gott anzubeten, damit das Volk eben dazu in der Lage ist, nach dem Willen Gottes zu handeln. Gott ist derjenige, der das Herz des Menschen zu ihm ziehen muss, damit der Mensch dazu in der Lage ist, die Satzungen und die Gesetze zu halten. Und trotzdem lebt der Mensch oder leben wir vor allem als Gläubige in dieser Spannung, die auch dieser Text vorbringt, wenn man Vers 61 sieht. Euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, dass ihr in seinen Geboten und Satzungen wandelt und sie bewahrt wie an diesem Tag. Also wir werden aufgefordert, die Satzungen und Gebote zu halten. Wir werden aufgefordert, in den Wegen Gottes zu wandeln. Und doch zeigt es uns, dass wir es nicht können. Die Bibel ist voll mit Beispielen von Menschen, die zeigen, dass sie es nicht können. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir danach ringen, dass wir wollen, dass wir versuchen, der Sünde zu fliehen, dass wir nicht da sitzen und warten, bis die Sünde aufhört, sondern dass wir davor fliehen. Das ist das, was die Schrift uns sagt. Wenn wir da sitzen und uns die Sünde in unserem Leben nichts mehr ausmacht, dann sind wir an einem Punkt angekommen, wo was schiefgelaufen ist, wo wir was Wesentliches verpasst haben, nämlich der Aufruf Gottes, dass wir zu ihm hin streben sollen. Das ist die eine Seite, die wir haben, dass wir es tun sollen, und die andere Seite ist, dass wir es nicht tun können, dass uns Gott die Kraft dazu geben muss. Deshalb muss unser Kampf gegen die Sünde auch in erster Linie ein Gebetskampf sein. Wir müssen auf den Knien liegen und Gott darum anflehen, dass er uns hilft. Wir müssen Gott unsere Schuld bekennen und ihn bitten, dass er uns durch seinen Geist und seinem Wort die Kraft gibt, vor der Sünde zu fliehen. Paulus selbst zeigt in Römer 7, wie er versucht, das Gesetz zu halten, es aber nicht schafft. Und Paulus war es wahrscheinlich im Neuen Testament der Vorzeigechrist an den meisten Stellen. Und selbst er sagt, ich will, aber ich kann nicht. Genauso wenig können wir es tun, wenn Gott uns nicht verändert. Es muss eine Veränderung des Herzens sein, weil sonst halten wir die Gebote und Satzungen entweder aus Gesetzlichkeit oder aus Angst, weil wir Angst haben, Strafe zu erhalten, wenn wir sie nicht tun. Und wenn das der Fall ist, dann ist das Halten der Gesetze, hat es nichts mehr mit Christsein zu tun, sondern ist es ein Moralismus, der uns hindert oder der uns verbietet, Filme zu schauen, der uns verbietet, Alkohol zu trinken, der uns verbietet, Spaß zu haben, was für extreme Richtungen es auch immer gibt. Und das ist kein Christentum, das ist Moralismus, das ist der Versuch, sich selbst durch gutes Verhalten, durch gutes Benehmen zu retten. Aber das ist es nicht, der Fakt. Die Schrift weiß, dass wir es nicht können, und deswegen ist Christus auf die Erde gekommen. Gott war sich bewusst, dass wir es nicht können, und deswegen hat Christus unsere Schuld getragen. Und dennoch dürfen wir mit Salomo um diese Herzensveränderung bitten, dass Gott unser Herz zu ihm neigt, dass wir immer mehr den Willen Gottes tun, dass wir immer mehr versuchen, aus seinen Geboten zu wandeln. Deswegen ist es auch gut, dass wir sonntags mindestens einmal die Woche das Gesetz lesen, damit wir uns bewusst werden, was der Anspruch Gottes ist. Und dass wir uns aber auch bewusst werden, dass wir diesen Anspruch nie von uns aus erreichen können und dankbar sind dafür, was Christus getan hat. Dessen müssen wir uns auch bewusst sein, dass Christus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Und es nicht heißt, dass wenn ich in einem Gesetz falle, dass ich deswegen nicht mehr erlöst bin, sondern es heißt, dass wir aus Dankbarkeit heraus, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist, umso mehr bemüht sind, nach Gottes Willen zu leben. Die Kunst in dieser Spannung, in der wir leben, dass wir auf der einen Seite es sollen, aber es auf der anderen Seite nicht können, ist nicht auf der einen oder anderen Seite dieser Messerspitze, dieser Klinge hinunterzufallen, sondern dass wir in dieser Spannung leben und uns diese Spannung bewusst machen und deshalb vor Gott auf den Knien sind. Finden Sie im Neuen Testament dann auch in Philipper, wo Paulus sagt, kämpft um euren Glauben, ja, mit Furcht und Zittern, bestätigt euren Glauben und dann fügt ihr im nächsten Vers gleich hinzu, denn Gott ist es, der sowohl das Wollen wie das Vollbringen schenkt. Wenn wir also an dem Punkt sind, dass wir es wollen, dann sind wir an dem Punkt, wo Gott uns dazu befähigt hat, weil wir das wollen aus tiefstem Herzen, dann sind wir auch bei dem Punkt, wo Gott uns mehr und mehr das Vollbringen schenken wird. Und das ist letzten Endes die Bitte, die Salomo hier vor Gott bringt, dass Gott dieses Vollbringen schenkt, dass Gott diesem Volk diese Herzensveränderung schenkt, dass sie mehr und mehr nach den Satzungen wandeln. Wir haben also zwei Bitten Salomos, die wir durchaus mitbeten können. Einmal die Bitte um Treue, die für uns auch ganz klar ein Dankesgebet ist, nämlich in dem Bewusstsein, dass in Christus Gott seine Treue bewiesen hat. Und auf der anderen Seite diese Bitte, dass Gott unser Herz immer mehr verändert. Dass Gott uns immer mehr unsere Sünden zeigt und dass uns Gott auch immer mehr hilft, vor diesen Sünden zu fliehen. Und dann fügt Salomo eine dritte Bitte an, die wir in Vers 59 finden, wo es heißt, und mögen diese meine Worte, die ich vor dem Herrn gefleht habe, gegenwärtig sein vor dem Herrn, unseren Gott, bei Tag und bei Nacht, dass er Recht verschaffe seinem Knecht und Recht seinem Volk Israel Tag für Tag. Das ist der dritte Punkt der Predigt. Gottes Größe erweist sich in Gerechtigkeit. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, wenn wir in Kapitel 8 zurückblicken, dann haben wir 32 Verse lang Salomos Gebet. Und dieses Gebet ist geprägt von einer Aussage, Gott sei uns gnädig. Salomo malt immer wieder Szenarien aus, in denen das Volk sündigen könnte, wahrscheinlich sogar sündigen wird. Und immer wieder sagt er, aber wenn derjenige oder wenn das ganze Volk umkehrt zu dir her, dann verschaff ihm wieder Recht. Dann führ ihn zurück in sein Land. Dann erlöse ihn wieder. Salomo geht sogar so weit, dass er sagt, wenn ein Heide aus einem anderen Volksstamm zu dir kommt und um Gnade bittet, Herr, dann gib ihm Gnade. Das ist das Inhalt des Gebetes. Und das müssen wir im Hinterkopf haben, sonst verstehen wir diese Forderung nach Recht sehr einseitig. Sonst sehen wir nur diesen juristischen Aspekt, dass Gott die Feinde schlagen soll, wenn sie kommen und dass Gott, wenn mein Nächster mir was Schlechtes tut, mir bitte das Recht verschaffen soll. Aber für Salomo geht es hier um wesentlich mehr als nur um äußerliche Gerechtigkeit, um äußerliches Recht. Salomo bittet, dass die Worte, die er erfleht hat vor dem Herrn, gegenwärtig sind Tag und Nacht, also immer vor ihm sind. Und dieses Erflehen war, dass Gott ihnen ihre Schuld vergibt. Es ging nicht darum, dass sie immer im Land bleiben sollen oder dass sie vor allen Feinden immer beschützt sein sollen. Das war bestimmt ein Wunsch Salomos, aber das Alte Testament zeigt uns das Gegenteil, dass dann die Feinde einziehen, dass die Feinde das Volk verschleppen. Aber wenn das Volk Buße tut und umkehrt zu Gott, dann wird Gott ihnen wieder Recht verschaffen. Dann wird Gott sie wieder in ihr verheißenes Land bringen. Und genauso sollten auch wir immer wieder beten, um Vergebung flehen. Wir sollten auf unseren Knien liegen und Gott unsere Schuld bekennen und um Vergebung bitten, mit der Gewissheit, dass Gott in Christus uns die Schuld vergeben will und dass in Christus unsere Schuld getragen ist. Christus hing genau deswegen am Kreuz, damit wir täglich, stündlich, minütlich vor Gott treten können und ihm unsere Schuld geben können. Deswegen sollen wir mit Freimütigkeit vor den Thron Gottes treten, um unsere Schuld zu bekennen und um Gnade zu empfangen. Gnade von Gott, Recht von Gott. Das ist die eine Seite der Bitte, dieses Verlangen, dass Gott ihnen wirklich wieder ihnen Vergebung schenkt. Die zweite Seite ist bestimmt auch der juristische Aspekt, dass wenn Feinde angreifen, Gott ihnen ihr Recht verschaffen will. Aber das Entscheidende ist, dass Gott es sein soll, der ihr Recht verschafft und nicht das Volk. 2. Mose 14,14 lesen wir, dass Mose vor dem Meer das Volk aufruft, ruhig zu sein, weil der Herr für sie kämpfen wird. Und später in Josua sehen wir, wie die Hure Rahab die Kundschaft da aufnimmt, weil sie gehört hat, wie Gott seinem Volk Recht verschafft hat. Das ist das, wozu Gott sein Volk auffordert, und das ist das, was Salomo hier bittet, dass Gott seinem Volk Recht verschafft. Nur weil wir, wie es neudeutsch heißt, gemobbt werden, heißt es nicht, dass Gott uns nicht unser Recht verschafft. Nur weil wir vielleicht in der Nachbarschaft schlecht angesehen sind, weil wir in so eine ganz exklusive Sekte gehen, heißt es nicht, dass Gott nicht für uns kämpft. Gott fordert von uns auch, dass wir still sind und dass wir nicht versuchen, unser eigenes Recht zu schaffen, sondern Gott wird für uns kämpfen. Das heißt natürlich auch nicht, dass ich jetzt die graue Maus spielen muss und mir ein T-Shirt drucke, wo drauf steht, mobbt mich, ich bin Christ. Aber es heißt, dass ich nicht gleich, wenn mich jemand deswegen ärgert, ihm in die Fresse haue, um es mal zugespitzt zu formulieren. Es bedeutet, dass ich nicht um meine Ehre kämpfe, sondern um Gottes Ehre. Dass wenn ich mich verteidige, es nicht um meine Person geht, sondern um meinen Gott geht, den ich verteidige. Meine Person steht im Hintergrund. Wenn ich verlacht werde oder wenn meine Gemeinde verlacht wird, dann geht es darum, dass ich Gott dabei rechtfertige. Auch wenn wir Gott in der Hinsicht nicht rechtfertigen könnten vor den Menschen, aber dass wir ihm die Ehre verschaffen, dass es nicht um uns geht. Und das ist das Ziel der Bitten Salomos, dass Gott verherrlicht wird, dass Gott angebetet wird, dass Gott erkannt wird. Das bringt den Vers 60 ganz klar zum Ausdruck, wo er sagt, damit alle Völker auf Erden erkennen, dass er der Herr Gott ist und keiner sonst. Und diesen Vers 60 könnte man Verse 57 bis 59 als egoistisches Wunschkonzert betrachten. Dann ging es nur um mich und dass es mir gut geht und dass, wenn es mir mal schlecht geht und ich umkehre, es mir dann wieder gut geht. Aber Salomos Ziel geht wesentlich weiter. Salomos Ziel ist, dass Gott verherrlicht wird. Alle Völker auf Erden sollen Gott erkennen. Sollen erkennen, dass er Gott ist, dass er der Herr ist. Dass er der einzige Gott ist. Man könnte sagen, alle diese Bitten, die Salomo äußert, sind letztendlich Missionswerkzeuge, die er von Gott erbittet. Das Ziel ist nicht, eine Traumzukunft für Israel zu schaffen. Das Ziel ist, Gottes Namen zu verkündigen unter allen Völkern. Man könnte sagen, Salomos Ziel ist Weltmission. Salomo will, dass alle Völker Gott erkennen. Also nicht nur wahrnehmen, dass Israel da einen tollen Gott hat, sondern dass sie ihn erkennen. Also dass sie ihn als persönlichen Gott erkennen und annehmen. Salomo will nicht, dass die Völker Juden werden, weil ihnen eine Traumzukunft bevorsteht. Salomo will, dass sie Gott erkennen und anbeten als ihren eigenen und persönlichen Gott. Alle Völker sollen Gott erkennen. Und das ist das Ziel, worauf alle Bitten hingerichtet sind. Sie sollen Gott erkennen als der, der er ist. Denn wer Gott erkennt als der, der er ist, der erkennt sich selbst immer als der, der er ist, als jemand, der nicht vor Gott bestehen kann, der in keinster Weise Gerechtigkeit Gottes erfüllen kann und angewiesen ist auf Gottes Gnade. Deshalb ist dieses Ziel auch eigentlich unser Ziel, dass wir Gott verherrlichen, damit alle Völker, damit alle unsere Nachbarn Gott erkennen. Und dieses Ziel der Weltmission, das Ziel oder dieser Auftrag Israels, die Priesterschaft aller Völker zu sein, ist letztendlich in Christus erfüllt. Denn in Christus werden alle Völker geeint, um Gott anzubeten. In Christus ist es, wo alle Völker zusammenkommen und Gott als ihren Gott erkennen. Unabhängig davon, ob sie dem Volk Israel angehören oder nicht. Und genau deshalb darf unser Gebet mit denselben Bitten gefüllt sein, mit denselben Bitten, wie sie Salomo hatte. Unser Ziel muss genauso sein, Gott zu verherrlichen und Gott alle Ehre zu geben. Unser Ziel muss sein, dass ich es schaffe, meinem Nachbarn die Herrlichkeit Gottes so vor Augen zu malen, dass er Gott anbeten will. Dass ich meinem Arbeitskollegen, meinem Klassenkameraden, meinem Studienkollegen die Gnade Christi vor Augen mal, dass er erkennt, dass er selbst nicht gerecht sein kann, sondern die Gerechtigkeit Gottes braucht. Das ist meine Frage heute an uns. Wenn wir zu Hause sitzen und beten, beten wir darum, dass ich mir den neuesten Fernseher leisten kann oder darum, dass ich mir das neueste Auto leisten kann oder das neueste Smartphone? Oder bete ich um mich und meine Schwester und meinen Bruder in der Gemeinde, weil ich weiß, dass so, wie wir miteinander umgehen, Gott keine Ehre geben. Weil so, wie ich mich verhalte, ich eigentlich den Namen Gottes beschmutze. Wenn das unsere Haltung ist, dann verändert sich unser Gebet, dann verändert sich unser Wunsch im Gebet. Ich denke, der Kern unseres Bittens und der Kern unseres Lebens muss letzten Endes die Verherrlichung Gottes sein. Wenn wir uns das immer wieder vor Augen führen, dann verschieben sich auch die Prioritäten. Dann ist uns der neue Fernseher relativ egal, solange es Streit in der Gemeinde gibt. Und genau das präsentiert uns auch Salomo. Es stand der Tempel vor ihm, beziehungsweise als das Volk gesegnet hat, hinter ihm in herrlicher Pracht, innen komplett vergoldet. Wahrscheinlich das atemberaubendste Gebäude zu der Zeit in der ganzen Region dort. Und sein Wunsch ist, dass alle Völker dort vereint Gott anbeten. Er freut sich nicht riesig darüber, dass dieses Haus jetzt steht, sondern er freut sich darüber, dass Gott dem Volk Ruhe verschaffen hat und wünscht sich jetzt, dass wirklich alle Völker diesen Gott erkennen als ihren Gott. Diesen Wunsch äußert Salomo in drei Bitten, nämlich in der weiteren Treue Gottes, worin sich zeigt, dass es nicht vom Volk abhängig ist, sondern von Gott, in der Herzensveränderung, die Gott schenken muss, und in der Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit vor Gott, dass nur der, der wirklich erkennt, dass er Sünder ist, vor ihm gerecht ist, und in der Gerechtigkeit ihm zur Ehre, dass es nicht darum geht, dass der Mensch sich selbst die Gerechtigkeit schafft. Und dieses Ziel, dass Gott die Ehre erhält, zeigt sich eben in Vers 60. Und ich finde, diesen Vers 60 zeigt sich eben auch, dass sich darin Gottes Größe erweist. Wenn Gott zu seinem Volk treu ist, wenn er ihm Gerechtigkeit verschafft und wenn er seinem Volk Herzensveränderung schenkt, darin erweist sich Gottes Größe, weil daraus resultiert, dass die Völker Gott erkennen. Und ich finde, der Westminster Katechismus fasst es in der ersten Frage sehr gut zusammen, wo es heißt, was ist die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen? Die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen in alle Ewigkeit. Das zeigt uns Salomo. Salomo bittet hier natürlich für ein gutes Leben Israels, damit Israel auch die Vorzüge genießen kann, aber das Ziel ist es, Gott zu verherrlichen. Genau das sollte auch unser Ziel sein, Gott zu verherrlichen und ihn zu genießen in allem, was er uns schenkt. Nicht zu meckern, nicht zu heulen, weil wir was nicht haben, sondern Gott das zu genießen, was Gott uns gibt. Nicht umsonst endet dieser ganze Segen mit der Aufforderung an Israel: Eure Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, dass ihr in seinen Satzungen wandelt und seine Gebote bewahrt, wie an diesem Tag. Amen.